Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske, einen schönen guten Morgen. Zerstörte Eisenbahnbrücken und kaputte Gleise, das ist in der Ukraine seit Monaten Realität. Und doch schafft es die ukrainische Bahn offenbar immer wieder aufzubauen, was durch russische Angriffe systematisch zerstört wird. Wie das gelingt, darüber sprechen wir gleich. Außerdem schauen wir uns an, was für ein zynisches Versprechen der britische Premier Rishi Sunak der Bevölkerung zum neuen Jahr gegeben hat. Olaf Scholz ist mitgefahren, Emmanuel Macron und sogar Angelina Jolie. Die Rede ist von der ukrainischen Staatsbahn. Sie fährt auch im Krieg weiter und ist sicher, das soll der Transport von Prominenten wohl zeigen. Und tatsächlich gibt es immer wieder Berichte darüber, dass beschädigte Gleise, Brücken und Züge nach Angriffen schnell wieder funktionieren. Wie das gelingt, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Ivan Halvanovic gesprochen, von dem wir uns hier in Europa heute jeden Freitag die Lage vor Ort schildern lassen, denn er ist Journalist in Kiew und lebt auch dort. Heute habe ich ihn zuerst gefragt, was denn seine letzte Erfahrung mit der ukrainischen Bahn ist.
Letzte Erfahrung waren, als der Krieg oder die Invasion angefangen hat. Dann habe ich versucht, meine Familie mit der Bahn zu evakuieren, aber am Bahnsteig, am Bahnhöfen gab es die Hölle, die ganze Menge von Menschen, und ich habe damals gescheitert. Meine Verwandten sind mit einer Mitfahrgelegenheit gefahren.
Darüber wurde ja damals viel berichtet, dass sehr viele Menschen mit der ukrainischen Staatsbahn geflohen sind. Bei Ihnen hat das nicht geklappt. Wie bewerten Sie denn jetzt die Situation der Bahn in der Ukraine?
Die Bahn funktioniert erstaunlich gut. Und damals gab es einfach eine Ausnahmesituation. Diese ist eigentlich immer noch, ja, aber irgendwie hat sich der Betrieb stabilisiert, und die Eisenbahn leistet ganz große Hilfe für den Staat, für die Wirtschaft, auch für die Personen, für den Privatverkehr.
Die größte Herausforderung für die ukrainische Staatsbahn ist im Moment ja sicherlich, zerstörte Infrastruktur wieder schnell aufzubauen. Und der Bahnchef selbst sagt dazu: Erst kommen die Panzer, dann kommen wir. Wie ist diese Aussage zu verstehen?
Tatsächlich, in die befreiten Gebieten, in die befreiten Städte, werden als eine der ersten Aufgaben die Bahnstrecken repariert und Züge wieder auf die Gleisen gestellt. Zum Beispiel, nachdem Izium befreit wurde, gab es noch die Straßen gesperrt, aber die Eisenbahn hat angefangen zu funktionieren zwischen Kharkiv und Izium.
Können Sie uns erklären, wie das genau funktioniert? Das ist ja eine Riesenaufgabe, und trotzdem hört man immer wieder, dass das ziemlich schnell vonstatten geht.
Es gibt Brigaden, Reparaturbrigaden. Eigentlich ist Eisenbahn so eine quasi Stadt in einem Staat. Vor 12 Jahren habe ich fast ein Jahr lang die Pressestelle bei Infrastrukturministerium geleitet. Und damals habe ich schon Erfahrung gehabt und gefühlt, dass die Eisenbahnleute ganz selbstbewusst sind. Also es gibt ganze Menge Fachleute, die daran arbeiten, die das schnell reparieren. Und außerdem muss man sagen, dass die Eisenbahn in der Ukraine ein ganz gutes Netz hat. Über 2000 Kilometer Strecke lassen sich ersetzen. Also ich meine, wenn Gleis geschädigt wird an einer Strecke, dann kann man immer einen Umweg machen und die Züge über einen anderen Gleis fahren lassen.
Lassen Sie uns über den Chef der ukrainischen Bahn, Oleksandr Kameschin, sprechen. Der geht ziemlich viel in die Öffentlichkeit. Unter anderem war er in einer Netflix-Doku mit dem US-Entertainer David Letterman. Und wir hören mal rein, was er da gesagt hat.
Well, from day one we became the backbone of security of the country. We became the lifeline for people.
Da hören wir die Bahn rumpeln, und Kameschin sagt, dass die ukrainische Bahn das Rückgrat der Sicherheit der Ukraine ist. Das ist ja eher unüblich, dass ein Bahnchef in einer Netflix-Doku sich erklärt. Was ist das denn für ein Mann? Was können Sie uns über den erzählen?
Hätten Sie mir über diesen Auftritt nicht gesagt, hätte ich es nicht gewusst. Alexander Kamyshin ist ein guter Manager anscheinend, weil die Bahn gut funktioniert. Aber er ist derjenige, der davor gar nichts eigentlich mit der Eisenbahn zu tun hatte. Er hatte keine Erfahrungen in Eisenbahn und arbeitete in einem Finanzsektor mit Investitionen, auch war Mitbegründer einigen Landwirtschaftsfirmen. Aber die Erfahrung als Manager hat er trotzdem gesammelt und als er vor einem Jahr zu diesem Posten ernannt wurde, zeigte er eine gute Arbeit. Aber wenn ich hinzufügen darf, ist er nach wie vor innerhalb der Ukraine nicht so ganz eigentlich bekannt. Das ist keine Medium-Persönlichkeit.
Das heißt, er weiß offenbar nach außen vor allen Dingen sich zu inszenieren. Wir haben diesen Ton gehört aus der Netflix-Doku. Er gibt der internationalen Presse viele Interviews. Er ist auch sehr aktiv auf Twitter, hat da über 30.000 Follower. Wie sehen Sie das? Ist diese Öffentlichkeit dann also vor allen Dingen für das Ausland gedacht?
Vielleicht zurzeit. Wer weiß, wie das sich weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall aber kann ich sagen, dass die Eisenbahn in der Ukraine nicht personifiziert ist momentan. Ja? Man weiß schon, dass die Bahn funktioniert. Man weiß schon, dass es ziemlich zuverlässig ist. Aber wer der Chef ist, weiß kaum jemand.
Dann schauen wir auf die gesamten Beschäftigten, die dort arbeiten, 230.000. Damit ist die Staatsbahn der Ukraine der größte Arbeitgeber im Land. Was sind denn die größten Herausforderungen für das Unternehmen in den kommenden Jahren, jetzt mal abgesehen vom Krisenbetrieb?
Oh, naja, diese Herausforderungen bestehen seit Jahren eigentlich. Und das sind die abgenutzten Gleise, das ist alter Waggonpark, das alles eigentlich repariert, renoviert, ersetzt werden müsste, schon seit langem. Und es gab diese Pläne, sie bestehen immer noch, aber weiß ich nicht, wie die Eisenbahn und der Stadt mit dem Geldmangel vorankommt. Noch eine Herausforderung, die vor dem Chef und vor der Eisenbahn besteht, ist die Gleisbreite. Weil in der Ukraine ist die Gleisenbreite als im Zentral- oder Westeuropa. Deswegen gibt es Pläne, einige Strecken innerhalb der Ukraine und auch zwischen Ukraine und Ausland mit Eurorail-Breite zu bauen.
Ich habe in der Vorbereitung auf das Interview gelesen, dass die ukrainische Bahn sehr pünktlich sein soll. Auf der anderen Seite habe ich dann aber auch gelesen, dass für eine Strecke von 900 Kilometern teilweise 14 Stunden gebraucht werden. Also so richtig schnell ist das nicht. Wie ordnen Sie das ein?
Erstens wissen Sie, in der Ukraine gilt Deutschland und auch Deutsche Bahn als pünktliche Bahn. Ja? Und die ukrainische war nicht immer so pünktlich. Aber tatsächlich eine der Herausforderungen oder Nachteile in der ukrainischen Bahn ist die Geschwindigkeit. Im Gegenteil zu europäischen Eisenbahnen, wo die Züge mit Geschwindigkeit bis 250 oder 60 Kilometer pro Stunde fahren können, fahren die ukrainischen Züge mit einer Geschwindigkeit bis knapp 100, höchstens 120 Kilometer pro Stunde. Das liegt sogar nicht an Lokomotiven, sondern an die Gleisen, weil in der Ukraine die Güter- und Personenzüge auf demselben Gleis fahren. Und deswegen werden diese abgenutzt und deswegen können sogar die schnelle, die Hochgeschwindigkeitslokomotiven nicht so schnell in der Ukraine fahren, wie sie in, zum Beispiel in Deutschland fahren könnten.
Der ukrainische Journalist Ivan Haivanovich war das über die ukrainische Bahn, die trotz Krieg weiterfährt. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. So viele Menschen wie nie versuchten im vergangenen Jahr über den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien zu fliehen, nämlich fast 50.000. Die britische Regierung, die reagierte prompt und schloss Ende 2022 ein Abkommen mit Frankreich, um die Migration zu verhindern. Und seit Jahresanfang wird der Ärmelkanal deshalb stärker von Polizei und Grenzschutz überwacht. Wie wichtig das der Regierung ist, das machte Premier Rishi Sunak auch in seiner Neujahrsansprache deutlich. Wir werden die Boote stoppen, lautete eines von 5 Versprechen, das er der Bevölkerung gab. Noch im Dezember hat unser Reporter Niklas Mönch Menschen an der Grenze getroffen, die sich davon trotzdem nicht abhalten lassen wollen.
Aydin öffnet den Reißverschluss seines Zelts. Er ist 24 Jahre alt und kommt aus Afghanistan. 9 Jahre hat er in München gelebt und dort als Kfz-Mechaniker gearbeitet. Jetzt will er nach Großbritannien. Er schläft hier im Zelt, in einem Waldstück an einer Landstraße bei Grand Sainte.
Es gibt keine Toilette, es gibt kein ganz gutes Wasser, wo wir trinken und so. Es gibt keine Shower.
Dusche, ja.
Ja, genau. Das ist ganz scheiße bei uns. Sind sie seit 1 Monat, ja. Ein paar Leute, das war krank und ganz krank.
Es ist Mitte Dezember. Es hat Minusgrade. Sogar der Schlamm ist gefroren. In der Luft liegt der Geruch von Verbranntem. Etwa 400 Migranten leben hier. Sie versuchen, sich mit improvisierten Lagerfeuern warm zu halten. Von Zeit zu Zeit müssen sie auch auf dem nackten Boden schlafen. Denn einmal die Woche käme die Polizei und zerstöre alles, auch die Zelte. So berichten es viele Migranten im Camp. Mehrere Hilfsorganisationen bestätigen dies. Das französische Innenministerium äußert sich auf Anfrage nicht dazu. Mitte November haben Frankreich und Großbritannien ein Abkommen abgeschlossen, mit dem sie verhindern wollen, dass Migranten den Ärmelkanal überqueren. Dazu sollen Drohnen eingesetzt werden, Spürhunde und mehr Patrouillen. Über 70 Millionen Euro überweist nun London an Paris für einen besseren Grenzschutz. Die britische Innenministerin Suella Braverman sagte bei der Unterzeichnung: Es wird eine stärkere und engere Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung, bei den Geheimdiensten und beim Durchgreifen gegen die Hintermänner geben, damit die kriminellen Schleuserbanden zerschlagen und aufgelöst werden können. Die Männer im Camp bei Grand Sainte schreckt die neue Vereinbarung jedenfalls nicht ab. Auch nicht Nasser. Bevor die Taliban kamen, war der 29-Jährige beim Militär in Afghanistan.
I don't care.
Mir ist das Abkommen egal. Wir werden rüberfahren, es zumindest versuchen. Wir können nicht zurück nach Afghanistan. Wir wollen nach Großbritannien, weil in Deutschland und Frankreich mein Asylantrag abgelehnt wurde. Ich hoffe, dass ich in England Papiere bekomme und einen Job finde. Großbritannien ist für viele die letzte Chance auf Asyl. Die meisten im Camp sind über die Balkanroute nach Europa gekommen. Wie Nasser haben sie einen Asylantrag in einem EU-Staat gestellt. Doch wenn dieser abgelehnt wird, bleibt nur noch Großbritannien. Seit dem Brexit gilt dort nicht mehr das Dublin-Abkommen. Sie können also einen neuen Asylantrag stellen. Aber viele kommen gar nicht erst auf die britische Insel. Amélie Moyard ist Koordinatorin der Flüchtlingshilfsorganisation Utopia 56. Sie fährt von Grand Sainte zum Strand. Von hier aus versuchen immer wieder Migranten die Überfahrt. Das hier sind kaputte Schlauchboote. Die Migranten haben versucht, von hier aus loszufahren. Die Polizei hat das wahrscheinlich unterbunden. Viele haben uns erzählt, dass die Polizisten dabei auch Tränengas einsetzen. Dann machen sie die Boote kaputt und nehmen den Motor mit, sodass sie nicht wiederverwendet werden können. Am Strand sind die Spuren der Überquerungsversuche zu sehen. Unter den vielen Plastikbootwracks findet man Jacken, Schlafsäcke, Schuhe. 2.000 bis 3.000 Euro kostet eine Überfahrt, so erzählen es viele Migranten. Dass es zukünftig wegen des französisch-britischen Abkommens weniger Überfahrten geben könnte, glaubt Amélie Moyard nicht. Wir befürchten, dass die Migranten für die Überfahrt noch mehr Risiken auf sich nehmen. Bisher hat sich die Lage nicht verändert. Die Migranten wollen immer noch über den Ärmelkanal nach England. Es gibt für sie einfach keine andere Lösung.
Niklas Mönch berichtete. Bilder von Skipisten, die sahen diese Woche ziemlich absurd aus. Blauer Himmel, Sonnenschein, links und rechts grüne Wiese und dann in der Mitte ein weißer Streifen aus Kunstschnee, auf dem Menschen Skifahren. In Österreich könnte das ein Vorgeschmack auf das sein, was in Zukunft auf das Land zukommen könnte, wenn sich die Klimakrise weiter verschärft. Und auf den Pisten wird es offenbar schon jetzt durch den harten Kunstschnee auch gefährlicher. 13 Tote durch Skiunfälle hat es in dieser Saison schon gegeben. Keine gute Aussicht also für ein Land, in dem mehr als 250.000 Arbeitsplätze am Tourismus hängen. Wie Österreich darauf reagiert, das berichtet Wolfgang Fichtel.
Andreas Ermakorer, der Präsident des österreichischen Alpenvereins, zuckt ein bisschen mit den Schultern und erinnert sich an früher.
Früher wäre niemand auf die Idee gekommen, bei solchen Temperaturen Skifahren zu gehen.
Früher, das war lange vor der Winterhitzewelle, von der jetzt alle reden. Lange vor der Klimaschutzdebatte, die die österreichischen Alpentäler erst spät erreicht hat. Und auch die Nachrüstungsdebatte mit Schneekanonen für schneesichere Abfahrten bis ins Tal kam erst langsam in Fahrt. Aber jetzt ist früher endgültig vorbei.
Aber durch die technische Beschneiung ist es jetzt möglich. Und das ist jetzt eine ganz schwierige Situation für die Skigebietsbetreiber. Viele Leute, wenig Schnee, keine Sturzräume.
Keine Sturzräume, das heißt kein Tiefschnee mehr, der die Körper weich auffängt. Wenn die Kanten nicht greifen, das Tempo zu hoch war, die Engstelle bei der Abfahrt doch zu eng und zu vereist. Es gab Tote, Schwerverletzte, Skifahrerinnen und Snowboarder, die in Tirol von der Piste abglitten ins schneearme Gelände. Auch Felsen prallten gegen einen Baum. Die Häufung gerade jetzt in der schneearmen Hauptsaison macht auch den Seilbahnlobbyisten und ÖVP-Nationalratsabgeordneten Franz Hörl nachdenklich.
Das macht nachdenklich. Man wird noch vorsichtiger. Man redet innerhalb des Betriebes natürlich auch, was man tun kann.
Mehr Fangnetze, weniger Skibetrieb, mehr gesperrte Pisten, das wird diskutiert. Aber es geht um Wintersport, Sport in der freien Natur. Der Präsident des Kuratoriums für alpine Sicherheit in Österreich, Peter Pahl, warnt vor einer Vollkasko-Mentalität der Skiurlauber. Der Präsident des Alpenvereins, Andreas Ermakorer, er ist auch Jurist, sagt, mehr Sicherheitsnetze aufzustellen sei kaum möglich. Abgesichert werden müssten nur atypische Gefahren. Löcher in der Piste zum Beispiel. Ein Baum am Rand sei aber keine atypische Gefahr. Tenor der Diskussion, die mit dem Skitourismus Geld verdienen, haben eigentlich alles richtig gemacht. Vorsichtshalber ermittelt die Staatsanwaltschaft Innsbruck, um Restzweifel zu klären. Bleibt nur der gut gemeinte Rat, vorsichtiger fahren.
Der große Appell ist, sich an die Pistenregeln zu halten, das eigene Können, den eigenen Fahrstil, die eigene Kondition beachten, darauf schauen, dass, wenn man Nachmittag vielleicht doch weniger kräftig unterwegs ist wie in der Früh, dass man die Geschwindigkeiten anpasst.
Peter Pahl, der Österreichs Alpinsicherheit in größeren Zusammenhängen beobachtet, hält gegen die Schlagzeilen an. Insgesamt habe es in dieser Wintersaison weniger Unfälle gegeben, nur leider mehr tödliche. Die Pisten, die höher gelegenen jedenfalls, seien gut präpariert, nach viel Vorbereitung in der Vorsaison. Für mehr Schutz abseits der Pisten schauen alle nach oben. So wie Rupert Schiefer, Seilbahngeschäftsführer in Oberösterreich.
Also die nächsten 2-3 Wochen kommen wir sicher noch drüber. Und dann hoffen wir doch, dass Frau Holle einmal gnädiger wird mit uns.
Und dann, dass das mit dem Klimawandel ein Problem werden wird für die wichtige österreichische Einnahmequelle Wintertourismus, ist angekommen in Österreich. Hoteliers, Skiliftbetreiber mühen sich, ihren Betrieb möglichst klimaneutral am Laufen zu halten. Weniger, weil die Politik sie dazu zwingt, sondern zugegebenermaßen, weil es Vorteile schafft im Wettbewerb. Die Gäste mögen lieber ohne schlechtes Gewissen Urlaub machen. Das Klimaschutzgesetz der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler dagegen kreist seit 2 Jahren in der Warteschleife. Der Regierungspartner ÖVP bremst. Nach den Feiertagen ist wieder Regierungsklausur. Ministerin Gewessler hofft auf Bewegung in der Sache. Sicher ist das nicht.
Der Bericht von Wolfgang Fichtel war das. Und das war Europa heute an diesem Freitag. Ich bin Ann-Kathrin Jeske. Danke fürs Zuhören und kommen Sie gut durch den Tag.